Ich war so 12. Und Weihnachten war nicht mehr weit. Und ich hatte einen Wunsch im Herzen. Alte Männer erzählen immer vom Krieg. Ich erzähle von meiner Vergangenheit an der DDR, als ich Kind war. Und nur um euch Wohlstandswessis zu erklären, wie das war. Ja, Jeanshosen war der Traum. Eine Jeans aus dem Westen zu haben. Im Zweifelsfall, das wissen die wenigsten jetzt heute auch noch, eine Jingles Jeans von C&A. Lief oft in der Werbung. Lief so ein Spot, Jingles Jeans, man trifft sie überall. Ja. Sowas war ein Traum. Aber top, obendrauf, war nicht die Jeans, sondern die Jeansjacke. Also eine Jeansjacke zu haben, so eine richtige Jeansjacke, mit Nieten und so, richtig aus dem Westen. Ja, nicht so eine Arbeitshose oder Arbeitsjacke, wie wir sagen. Das war das Beste, was man sich vorstellen konnte. Und als 12-Jähriger in der Schule mit so einer Jacke, Alter, ja, so viel Nike-Schuhe kannst du gar nicht haben. Das war das Größte überhaupt. Und Weihnachten war nicht mehr weit. Und ich wusste, da ist was im Busch. Und dann kam mein Bruder zu mir und sagte, hör mal, ich weiß, wo Mama die Weihnachtssachen versteckt hat. Ich so, echt? Er so, ja, ich weiß es. Da oben im Schrank im Schlafzimmer, da sind sie drin. Ich so, alles klar. Dann gehen wir mal schauen, was der Weihnachtsmann so bereit hat. Wir holen Stuhl. Ich sehe uns beiden kleinen Jungs noch, ein bisschen unsicher auf den Beinen gefühlt, ja, da hochklettern auf irgendwelchen Konstruktionen. Es war echt ein hoher Schrank, es war so ein hoher Einbauschrank, bis unter die Decke. Und dann kramen wir und dann sah ich das Blau im obersten Fach, dunkelblau. Ich so, ja. Wir alles schnell weggeräumt, so dass keiner merkt, keiner was mitbekommt. Und ich konnte es nicht erwarten. Diesen Tag endlich, Heiligabend, 24. Und es war soweit. Und unterm Baum lag schon alles. Und auch da konnte ich es von Weitem schon erkennen. Und ich bin natürlich direkt drauf zugestürzt und nahm diese Jeansjacke, packte sie aus und merkte, es ist eine Latzhose. Eine Latzhose. Das war das Uncoolste, was er sich vorstellt. So, hier richtig mit Latz und so. Geht heute auch nicht, oder? Ja, geht gar nicht. Alter, was eine Enttäuschung. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich werde es mein Leben nicht vergessen. Das hat sich wahrscheinlich so eingebrannt bei mir. Also eine mir sehr nahestehende Person, weiblich, behauptet immer, mit einer guten Freundin zusammen, auch wenn wir im Urlaub sind, behaupten die immer, ich hätte das schlimmste enttäuschte Gesicht, was sie kennen. Also keiner könnte so gut enttäuscht gucken wie ich, behaupten sie immer. Ich glaube, das ist gelogen. Die sind nämlich beide von sehr dominanten Vätern aufgezogen worden. Und da ist wahrscheinlich eine ganze Menge so über Enttäuschung und über Blicke gelaufen. Und deshalb sind die beiden da sehr empfindlich. Weil ich finde das gar nicht, dass ich dann so enttäuscht gucke. Aber sie behaupten das. Wie ist es bei dir so im Leben mit den Enttäuschungen? Kannst du auch enttäuscht gucken? So nach innen enttäuscht gucken. Gibt es ja so Unterschiede, ne? Jeder hat ja so seinen eigenen Stil. Manchen merkt man ja die Enttäuschung gar nicht an. Auch nicht so einfach, oder? Man denkt, oh ja, ist zufrieden, alles ist gut. Du merkst gar nicht, dass da eine große Enttäuschung ist, weil da auch das Gesicht nicht dazu passt. Und andere machen es vielleicht wieder so wie ich, merken gar nicht, dass sie enttäuscht gucken, aber es ist ins Gesicht geschrieben. In Stein gemeißelt. Kann ja über alles Mögliche enttäuscht sein, oder? Kann darüber enttäuscht sein, dass es nicht die richtigen Weihnachtsgeschenke gibt. Da kommen wir alle drauf klar, einigermaßen. Also die meisten zumindest. Man kann darüber enttäuscht sein, dass man nicht das geworden ist, was man werden wollte. Man hatte ganz andere Vorstellungen, man hatte den Wunsch, irgendwas zu sein, irgendwer oder irgendwas zu sein. Und plötzlich ist man ganz wer anders. Vielleicht ist man enttäuscht über den Partner, den man hat. Und da meine ich gar nicht so das Optische, mehr so das Charakterliche. Und da kommt die Enttäuschung jeden Tag neu wieder hoch. Oder man hat sich die Beziehung ganz anders vorgestellt, dass sich das in eine ganz andere Richtung entwickelt. Vielleicht bist du enttäuscht darüber, wie gesund du bist. Oder eben nicht. Vielleicht wolltest du noch so viel wuppen und plötzlich geht es nicht mehr. Du bist enttäuscht über deine Kinder, weil sie nicht das machen, was du willst, weil sie nicht das werden, was du willst, den Weg, den sie sich so vornehmen, der ist ein ganz anderer, als du ihn geplant hast, schon vor 30, 40 Jahren, als sie noch gar nicht da waren. Da hattest du so Ideen, wie das alles wird. Vielleicht bist du enttäuscht, wie du wohnst, vielleicht bist du enttäuscht, welches Auto du fährst. Da gibt es ja eine Unmenge. Gestern Abend den neuen Spider-Man gesehen, da kam ganz oft vor, so diese Idee, naja, vielleicht ist es denn besser, mit der Enttäuschung zu rechnen, dann ist man nicht so enttäuscht, wenn es dann soweit ist. Welche Strategie hast du denn so gewählt? Zu sagen, aber am besten, ich erwarte gar nicht mehr viel. Weil wenn ich nichts erwarte, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Weil ganz oft deine Hoffnungen nur aufgeschobene Enttäuschungen waren. Ganz oft hast du dir was gewünscht und du schiebst es auf, schiebst es auf, schiebst es auf und hoffst, es kommt noch. Und dann passiert es nicht. Und du hast die Enttäuschung nur aufgeschoben. Und jeder andere sagt, es war doch klar, hättest du doch erkennen können. Erkennen müssen vielleicht sogar. Aber ich glaube, ich rede ja hier bestimmt jetzt in ein Publikum, das damit gar kein Problem hat. Weil wir ja total reflektiert sind. Christen sind da ja auch besonders gut. Also die haben sich so charakterlich komplett im Griff, oder? Die sind mit Gott unterwegs und die haben das drauf. Die haben das längst verstanden, dass das totaler Quatsch ist. Wir haben gesungen, wir wissen, wer Gott ist und wir wissen, dass wir in seinem Reich leben und alles ist gut. Und ich habe so ein Lieblingsbild für Flipchart, das ich immer ganz gerne benutze, weil es so eindringlich genau das Problem klar macht. Wir haben unsere Erwartungen. Und die sind manchmal sehr klein und manchmal sehr groß. Und daneben steht die Realität. Wir erwarten, dass irgendetwas sein soll, dass etwas passieren soll, dass etwas aussehen soll, dass etwas werden soll. Ich habe vor 2 Wochen Rasen eingesät bei mir zu Hause und wirklich jeden Abend und jeden Morgen mache ich diesen schönen Rasen nass, der noch kein Rasen ist. Und ich gucke jeden Tag so, kommt da jetzt was? Nichts. Jeden Morgen Enttäuschung, jeden Abend Enttäuschung und ich mache es nass. Mal gucken, vielleicht heute Abend oder morgen. Da ist zwischen meiner Erwartung, die übrigens durch den Gärtner kam, der gesagt hat, pass auf, machst du diese Hornspäne damit rein und so, jeden Abend, jeden Morgen nass, kannst du in 2 Wochen mähen. Ja. Nix. Ja, die Realität sieht ganz anders aus. Wüste. Wüste. Das Problem ist, dass bei mir zwischen Erwartung und Realität keines Gleichzeichen ist. Wenn zwischen unseren Erwartungen und der Realität, den Realitäten eines Gleichzeichen ist, dann geht es uns gut. Dann fühlen wir uns gut. Aber wenn hier keines Gleichzeichen ist, dann haben wir Stress. Und wenn du Stress in deinem Leben fühlst, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass zwischen deinen Erwartungen und der Realität, dem, was wirklich passiert, eine Diskrepanz ist. Ich habe mal gelernt in der Ausbildung, wenn du so Multiple-Choice-Tests machst und da wird gefragt oder als Antwort vorgegeben, ist es immer so oder so. Wenn das Wort immer da steht, dann weißt du, immer ist immer falsch. Ja, dann weißt du schon, da ist das Kreuz, kommt da nicht hin. Hier ist das anders, würde ich behaupten. Ich behaupte, das hier ist immer der Grund für Stress, und zwar immer. Wenn du Stress im Leben, dann stimmt bei dir in deinem Leben, ist irgendwas da, keines Gleichzeichen. Wenn du Stress mit deinem Partner hast, dann liegt das da. Wenn du Stress mit deinem Chef hast, liegt das da. Wenn du Stress mit deinem Auto hast, liegt das da. Es ist immer das Missverhältnis. Aber wie gesagt, wir sind reflektiert, wir haben das längst begriffen. Ja, ist doch klar. Das lösen wir mal eben, das Problem. Indem wir unsere Erwartungen anpassen. Oder? Also auf die Idee zu kommen, die Realität zu verändern, das machst du nicht, oder? Oder kommt das hin und wieder vor? Kommt das hin und wieder vor, dass du versuchst, die Realität anzupassen? Also nicht in deiner Beziehung, da machst du das nicht. Da kommt das nicht vor. Also du versuchst nicht, deinen Partner umzumodeln. Also das hast du im Kindergarten gelernt, das funktioniert nicht, deswegen machst du das nicht. Du sagst von vornherein, okay, ich habe die und die Erwartung. Bei deinem Job machst du das auch nicht, weil du ja weißt, was du kannst und was du nicht kannst und zu viel zu erwarten, du schätzt dich richtig ein. Du weißt, was du drauf hast. Die Erwartungen können nicht zu hoch sein, sie werden immer richtig sein. Übrigens, wenn die Erwartungen zu niedrig sind, entsteht das gleiche Problem. Das ist nicht nur ein Problem, wenn die Erwartungen zu groß sind. Das ist auch ein Problem für dein Leben. Stress entsteht auch dann, wenn die Erwartungen zu niedrig sind. Es könnte auch sein, dass du zu wenig erwartest. Und das ist genauso ein Problem. Aber wenn wir ehrlich sind, merken wir, wir wollen immer ganz gern die Realität verändern, oder? Wir würden gern, hätten gern einen anderen Chef. Wir hätten, dass unser Partner eben anders drauf ist. Wir hätten gerne ein anderes Auto. Wir hätten ganz gern eine andere Gesundheit. Wir hätten gern andere Eltern. Wir würden gerne in einem anderen Land leben. Und die Liste ist beliebig erweiterbar. Wir fühlen einen Stress und wir verändern die Realität. Oft ist das eine Flucht. Wir rennen irgendwie weg und machen irgendwas. Anstatt mal zu gucken, wie sieht es denn hier mit meinen Erwartungen aus? Sind die vielleicht zu niedrig? Sind die vielleicht zu hoch? Und oft sind sie zu hoch. Oft sind sie völlig unrealistisch. Viel zu oft. Der Schlüssel, um den Stress wegzubekommen, liegt darin, die Erwartungen zu überprüfen, demütig zu sein im Sinne von meine Erwartungen richtig einzuschätzen. Und Demut heißt nicht, mich klein zu machen, sondern Demut heißt, mich hier in dem Bereich richtig einzuschätzen. Das bedeutet Demut, zu wissen, wer ich bin, dass ich nicht zu viel will, aber auch nicht zu wenig. Und jetzt haben wir ein Problem. Und wenn du mir jetzt sofort an den Kopf werfen würdest, ja, pass mal auf, aber ganz so einfach ist es nicht, dann gebe ich dir recht. Weil manchmal haben wir auf Erwartungen, die völlig zu Recht da sind und die Realität sieht anders aus. Du musst ja nur mal jetzt aktuell in die Ukraine schauen, oder? Das Recht auf Unversehrtheit haben wir auch am Donnerstag bei mir im Hauskreis drüber gesprochen. Manche Leute fangen ja an, aktuell zu diskutieren, ob das eventuell in Ordnung ist, was der Herr Putin da macht. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist nicht diskutabel. Mal wir hier in so einem Rahmen sollten das klar machen für uns. Das ist das gleiche Niveau, das ich auch gern benutze und auch gern oft sage. Manchmal kommen ja Leute auf die Idee zu sagen, naja, das Mädel hat, guck dir doch an, was sie anhatte, brauchst du sich doch nicht wundern, dass die Kerle das und das gemacht haben. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist nicht verhandelbar. Nie. Das verhandeln wir nicht. Das ist von Gott gegeben. Das ist ein gottgegebenes Recht, dass dir niemand ins Gesicht schlägt, dass du körperlich unversehrt bleibst. Da kann keiner herkommen und sagen, naja, zieh doch mal was anderes an, dann würde es dir ja besser gehen. Wo kämen wir denn dahin? Und dass die Menschen den Anspruch haben, dort in der Ukraine, dass sie die Erwartung haben, dass ihnen nicht Bomben auf den Kopf geworfen werden, das ist doch indiskutabel, oder? Da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Das Ding ist doch klar, aber die Realität sieht nun mal anders aus. Und soll ich dir was sagen? Und dann hast du ein Recht, enttäuscht zu sein. Und ich lese dir ein Beispiel vor, warum ich glaube, dass wir auch manchmal ein Recht haben, enttäuscht zu sein. Völlig zu Recht. Ich möchte dir eine Geschichte vorlesen, die ganz berühmt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es für einige hier zum x-ten Mal sagen, ach, schon wieder, habe ich schon mal gehört, kenne ich. Da geht Jesus, und so sagt es die Bibel, mit seinen Jüngern nach Jerusalem, und er zieht mitten durch Samarien. Also die Schriften sind sich da nicht ganz einig, ob das irgendwie so zwischen Galiläa und Samarien oder ob der mitten durchgeht, das kann man so aus dem Text nicht, aber man kann den Text übersetzen, als würde er mitten durch Samarien durch. Das mal so zur Erklärung, ein Jude ist nicht gern durch Samarien gegangen. Im Grunde genommen war das so ziemlich das Letzte, was er machte. Natürlich sind die Füße dreckig geworden, ja? Überall, wenn man da unterwegs war mit den Sandalen, aber samarischen Dreck wollte keiner an den Füßen haben. Ja, das war so das Allerletzte, was die wollten. Und ich glaube, dass das ganz bewusst hier so erwähnt wird, weil es dann wahrscheinlich auch so war. Die sind da mitten durch Samarien, weil Jesus hat sich um sowas nicht geschert. Jesus hat sich um solche Sachen nicht geschert, was wir manchmal für wichtig halten. Und da steht im Lukas 17, kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige, also so Hautkranke. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Also offensichtlich haben sie geschnallt, wer das ist, vielleicht haben sie auch auf ihn gewartet, vielleicht hat es sich rumgesprochen, da kommt Jesus mit seinen Jüngern, mit dem Tross. Das war auch manchmal echt ein großer Tross, der da unterwegs war, muss so. Ne, waren ja Frauen und die Kinder wurden ja nicht gezählt damals. Er sah sie an, forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid, auf den Weg dorthin, wurden sie gesund. Also Jesus sieht die, macht die nicht direkt gesund, sondern sagt, pass auf, geht zu den Priestern, das war dann so üblich, die haben entschieden, wer ist gesund und wer darf wieder in die normale Welt rein, wer darf sich so mit anderen treffen. Also das war so quasi das Gesundheitsamt. Ja. Also hat er die da hingeschickt, hat gesagt, geht da hin, ja, und lasst euch bescheinigen, dass ihr gesund seid. Die waren noch komplett mit ihren Krankheiten da. Aber auf dem Weg sind sie tatsächlich gesund geworden, so nach und nach. Ich frage mich, wie das wohl aussah, wie die wohl miteinander gesprochen haben. Was ist denn für lebendes Brian, oder? Also wie die dann plötzlich so merken, oh, guck mal hier, mein Bein, das ist ja schon ganz in Ordnung. Oder ich so, ne? Und manchmal freut man sich ja, man hat irgendwo was. Haut ist ja eh so eine Sache, ne? Bei mir auch, seit frühester Jugend auch und so, da kämpft man immer ganz gern damit. Und dann, wenn da endlich mal ein bisschen besser wird, freut man sich, oder? Und da ging das so, die gehen da irgendwo hin, zack, ja, wird besser. Ja. Da so ein Heranwachsender bei mir in der Familie, der kämpft im Moment mit jedem Pickel. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt worden war, und lobte Gott laut. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Also der war so glücklich und zufrieden und der musste erst mal Danke sagen. Aber Jesus, und jetzt sind wir beim Thema, Jesus fragte, waren es nicht 10 Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen, bitteschön? Also bitteschön habe ich jetzt da rein. Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Und dann noch dazu ein Fremder. Einer aus Samarien. Nicht einer von den tollen Juden, die eigentlich wissen, wie man es macht und so, wie es geht. Nee, auch noch der. Also hier ist mal einer, entschuldigt das Wort, angepisst, oder? Der ist gerade enttäuscht. Und zu Recht, oder? Der macht 10 gesund und nur einer kommt zurück. Das kennst du, oder? Das Gefühl. Du hast dich richtig angestrengt für jemanden. Vielleicht für eine Person oder für mehrere sogar. Du hast dich richtig eingebracht in deine Gemeinde, in deiner Arbeit, in deiner Familie. Du hast den ganzen Tag am Herd gestanden oder hast den Garten tippitoppi in Ordnung gebracht. Und keiner sieht's. Keiner sagt Danke. Das kennst du, oder? Das Gefühl. Ich habe doch so ein tolles Geburtstagsgeschenk. Meine Mutter muss gedacht haben, ich habe doch so ein tolles Weihnachtsgeschenk. Warum freut der sich nicht? Was das für eine Anstrengung war, diese Hose aus dem Westen in den Osten zu bekommen, damit ich sowas unter den Baum legen kann. Und dann ist da die totale Enttäuschung. Meine Mutter war mit Sicherheit auch enttäuscht. Steckt an, übrigens, ne, solche Sachen. Jesus ist richtig enttäuscht. Und dabei würde ich doch sagen, ich meine, der ist der Sohn Gottes. Da ist mal so viel Heiliger Geist, der müsste doch das hier klar haben, oder? Und zwar nicht nur im Kopf, sondern auch in seinem Gefühl. Also ich meine, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der kennt jeden, der kennt dich, der hat die Haare auf deinem Kopf gezählt, sagt er. Der weiß alles. Und dann ist er enttäuscht. Wie soll ich dann jemals mit meinen Gefühlen klarkommen, wenn das nicht mal Jesus hinbekommen hat? Wie soll ich denn jemals ein guter Christ werden, wenn das nicht mal Christus hinbekommen hat? Also ich erwarte das von mir, dass ich nicht immer enttäuscht rumrenne und nur weil andere meine Realität eben nicht so abbilden, wie ich sie mir vorstelle, den Stress, den würde ich gern mir und vor allem auch den anderen ersparen. Weil eins ist klar, bist du dir sicher, oder? Wenn du Stress hast, dann haben die anderen auch Stress, die um dich rum sind. Das versichere ich dir. Die merken das, da kannst du noch so viel in dich reinfressen. Und Jesus macht es ja hier genauso, oder? Ist ja nicht so, dass da stand, und Jesus war im Inneren enttäuscht. Solche Texte gibt es ja auch, oder er war erzürnt oder irgendwie so, ne, dass uns die Bibel, dass uns das Wort Gottes irgendwie so wiedergibt, was Gott so gerade dachte oder was Jesus gerade so fühlte. Nee, hier lässt das ja richtig raus. Auch so moderne Mitarbeiterführung würde ganz anders funktionieren. Ne? Wenn du da als Chef enttäuscht bist, fängst du nicht an, so vor allen und mal eben hier so eine Pauschale und so. Was lerne ich aus dem Text? Ich lerne aus dem Text, dass es eben so ist, dass wir, solange wir hier über diesen Planeten wandeln, Enttäuschungen erleben. Wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir uns gegenseitig erzählen, es kann so rosig werden mit Gott. Es kann so rosig werden, wenn du dich ein bisschen änderst. Es kann so rosig werden, wenn du dich nur mit den richtigen Leuten umgibst. Es kann so rosig werden, wenn du deine Kinder nur richtig erziehst. Es kann so rosig werden, wenn du im Lotto gewinnst. So Sachen erzählen wir uns ja. Um die Enttäuschung so ein bisschen zu verschieben, indem wir uns falsche Hoffnung machen. Das Normalste der Welt, das Normalste in unserem Leben sind Enttäuschungen. Sie kommen und sie gehen meistens nicht mehr weg. Sie bleiben. Enttäuschung ist ganz oft auch etwas, was einfach so schön bleibt. Das kannst du auch schön so in deinem Herzen so tief reinpacken. Das kann da so schön drin bleiben. Und das kannst du immer wieder rausholen. Kannst du immer wieder dem anderen vorwerfen. Damals, weißt du noch, da hast du das und das getan. Enttäuschungen gehören dazu. Und das Letzte, was ich Menschen erzählen möchte, ist, dass wir unsere Erwartungen immer klein halten sollen. Ich wünsche mir für dich und dein Leben, dass du viel erwartest. Ich wünsche dir, dass du ein Mensch voller positiver und großer Erwartungen bist. Weil das sind die Menschen, die auch was reißen und gerade für andere. Dass du erwartest, dass dein Leben ein erfolgreiches Leben wird. Aber dass du auch klar darauf kommst, dass es Enttäuschung gibt, so wie es bei Jesus war. Übrigens konfrontieren die Pharisäer Jesus dann damit, weil das war dann auch wieder der falsche Tag, an dem er das gemacht hat mit dem Heilen. Und wo nimmt er sich das Recht her und das alles machen? Und dann redet er mit denen und dann stellen sie ihnen eine Frage. Irgendwann in dem ganzen Gespräch fragen sie ihn plötzlich, warum auch immer, und das ist das, was direkt auf diese Enttäuschung von Jesus folgt, dieses Gespräch mit den Pharisäern. Wenn ihr es nachlesen wollt, im Lukas 17. Was dann passiert ist, dass sie ihn fragen, Jesus, wie ist das denn mit dem Reich Gottes? Wann kommt das denn? Wann kommt das Reich Gottes? Das hat die Frage mit der Begebenheit zu tun, fragt man sich doch da, oder? Jesus sagt Folgendes. Jesus sagt, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch. Hört sich so philosophisch an, oder? Das ist wieder so eine typische Geschichte von Jesus, denn ist irgendwie so eine ganz praktische Frage, die uns wirklich im Leben quält, so etwas wie Enttäuschungen und wie geht man damit um oder wie sollte man sich verhalten, sollte nicht alle ein bisschen dankbarer sein? Und dann kommt so eine Wolke. Was mache ich denn damit? Und ich glaube, dass das nicht zufällig hier ist, weil sowieso nichts zufällig da steht. Kein Buchstabe in der Bibel steht zufällig da. Jesus antwortet auf deine Enttäuschung damit, dass er dir sagt, du lebst aber im Reich Gottes. Wenn du enttäuscht bist von deiner Beziehung und mit deinem Partner unterwegs bist, dann lebst du aber gerade im Reich Gottes. Und wenn du morgen in deine Firma gehst und bist enttäuscht davon, wie deine Kollegen mit dir umgehen und du bist enttäuscht davon, wie dein Chef mit dir umgeht, dann setzt du aber einen Fuß ins Reich Gottes. Und wenn du unzufrieden bist mit deiner Gemeinde, weil die Leute da gerade nicht das machen, was du gern hättest oder weil sie nicht lieb genug zu dir sind oder dich nicht genug beachten, dann setzt du deinen Fuß in das Reich Gottes. Und selbst die Menschen in der Ukraine, und das ist die frohe Botschaft, selbst wenn sie in diesem Luftschutzbunker sitzen, sie sitzen im Reich Gottes. Jesus sagt, es ist unter uns. Egal, wo du hingehst morgen, egal, wo du gleich hingehst, du bist immer im Reich Gottes. Und keine Enttäuschung ist stärker als Jesus Christus in dem Moment, weil er ist neben dir. Keine Realität kann so furchtbar sein, dass du vergessen musst, dass du im Reich Gottes lebst. egal wo du hingehst, egal mit wem du sprichst, egal was dir geschieht, du kannst stehen und sagen, ja, aber ich bin trotzdem im Reich Gottes. Jesus Christus ist an meiner Seite, der Heilige Geist ist bei mir und ist mit mir. Und nichts kann mich umwerfen, nichts kann mich aus der Hand, wir haben es vom Klaus gerade gehört, nichts, sagt Gott, kann dich aus seiner Hand reißen. Keine Enttäuschung, niemals. Ich würde jetzt gern hier Amen sagen. Und würde gern sagen, ist doch toll, oder? So, dann gehen wir alle raus und dann fühlen wir uns gut. Aber da gehört noch was dazu. Und das sollten wir nicht vergessen. Und ich glaube, dass Jesus das deshalb so in den Zusammenhang bringt. Weil nur 9 von 10 kapieren es nicht und nur einer kapiert es. Und das ist bei uns oft auch so. Das bedeutet etwas. Und gestern im Spider-Man haben die ständig gesagt, große Macht geht auch immer mit großer Verantwortung einher. Immer. Und du hast die Macht, über jede Enttäuschung zu stehen. Du hast die Macht, über aller Realität zu stehen, über jede dieser Welt. Weil der Heilige Geist, weil Gott mit dir ist. Du hast die Macht, dich nicht enttäuschen lassen zu müssen. Du hast die Macht zu allem. Aber mit dieser Macht geht auch eine Verantwortung einher. Und Jesus wünscht sich, dass du jeden Tag zu ihm zurückkehrst. Jeden Tag. Jeden Tag auf die Knie gehst und sagst, danke Herr, dass ich in deinem Reich leben kann. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wer ich bin. Und wir haben diesen Gottesdienst angefangen mit dem Lied, wo wir gesungen haben, dass wir wissen, wer Gott ist. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn wir wissen, wer Gott ist, dann wissen wir am Ende auch, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören in sein Reich. Und das sagt uns, wer wir sind. Jeden Schritt, den du machst, machst du als Kind Gottes. Aber jeden dieser Schritte machst du mit großer Verantwortung. Weil du hast eine Macht bekommen von Gott. Eine Macht, über jede Enttäuschung zu stehen. Und das kannst du Menschen weitergeben. Du hast die Möglichkeit, ihnen zu sagen, dass Gott größer ist. Größer ist als jede Angst vor einem Krieg. Größer ist als jede Angst vor irgendeinem Virus, was vielleicht wiederkommt. Größer vor der Angst vor der Veränderung aller Lebensumstände. Leute, lasst uns ausstrahlen, dass wir im Reich Gottes leben. Dass wir Mut haben und keine Angst. Egal welcher Idiot auf welchen Knopf irgendwann drückt, wir sind im Reich Gottes. Und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Und wenn du mit willst in dieses Reich, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen und dass wir zusammen darum beten, dass wir zusammen mit Gott und Jesus gehen. Herr Jesus, unser Leben ist so oft voller Enttäuschung. Wir wünschen uns irgendwas und wir bekommen dieses oder jenes und dann sind wir enttäuscht. Herr, wir wollen jetzt nicht hier vor dich treten, um dich darum zu bitten, das doch in Zukunft ein bisschen besser hinzukriegen. Wir wollen dich fragen, Herr, welche Realität du dir wünschst und Herr, du sagst uns, dass wir deine Kinder sind. Und so selten begreifen wir das. Herr, ich begreife so selten, was das bedeutet, dein Kind zu sein. Und ich möchte dich bitten für jeden hier im Raum, Herr, dass wir herausfinden, was das für uns persönlich bedeutet, für jeden Einzelnen. Dass wir dem einen Sinn geben. Dass wir das nicht einfach so immer sagen und nicht so Floskeln bleiben, sondern dass wir Menschen sind, die verstanden haben, dass sie mit dir unterwegs sind. Herr, wir haben allen Grund, dir Danke zu sagen. Du hast uns rein gemacht. So wie du diese Aussätzigen geheilt hast, hast du uns reingemacht vor all dem, was uns daran hindern könnte, mit dir unterwegs zu sein. Du schenkst uns das einfach und dafür hab Dank. Herr, wir wissen, wer du bist. Und oft wissen wir nicht wirklich, wer wir sind. Wir glauben es zu wissen. Aber in diesem Moment, Herr, in diesem Moment wollen wir sagen, ja, wir sind dein Kind. Wir sind dein Kind. Amen.